Sie hören Rechtsanwälte und Lebenskünstler. Der Compliance-Podcast von Schulte Rechtsanwälte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsanwälte und Lebenskünstler, dem Compliance-Podcast. Mein Name ist Thorsten Walter, ich bin Arbeitsrechtler und Datenschützer bei Schulte Rechtsanwälte in Frankfurt.
Mein Name ist Kimmerle Künstler, ich bin Kartellrechtspartner bei Schulte Rechtsanwälte hier in Frankfurt. Ja, Thorsten, du hattest im Vorgespräch schon gesagt, heute haben wir vielleicht nicht ganz so die sexy Themen wie
anders
sonst.
Anders als sonst.
Aber wir machen es uns trotzdem schön, glaube ich. Wir sind ja noch, bevor wir jetzt mit den Hausmitteilungen einsteigen und den News, immer noch in der KI-Verordnung und schauen uns heute dann Protokollierungspflichten, Dokumentation und so weiter an. Was aber, glaube ich, trotzdem eben auch wichtig ist für die Themen, die dann auch danach kommen und vor allem für das Verhältnis von Anbieter und Betreiber. Von daher muss man umgekehrt sagen, ja, vielleicht nicht ganz sexy, aber aussparen kann man es wohl auch nicht.
Ja, und ich finde, es gibt an einigen Stellen dann doch Bezüge zu gerade den Grundsätzen der KI-Verordnung und wie du schon sagst, zu den einzelnen Akteuren. Und nichtsdestotrotz soll es ja vielleicht auch Menschen geben, die eine gewisse Leidenschaft für Protokollierungs- und Dokumentationspflichten haben. Also auch wenn ich mich jetzt nicht dazu zähle, aber das heißt ja nichts.
Ja, wir bedienen jeden Kink und, und wir schämen auch nicht. Lass uns einsteigen mit den Hausmitteilungen. Auch da hält uns KI auf Trab. Am 5. März machen wir den nächsten KI-Workshop online. Das Schöne, glaube ich, an dem Workshop wird sein, dass wir da das ganze Papier, das wir, apropos Dokumentation, das ganze Papier, das wir von der EU-Kommission die letzten Wochen bekommen haben zur KI-Verordnung, heißt Definition von KI-Systemen, die verbotenen KI-Praktiken und die AI-Literacy. Ja, also da sind ja locker über 200 Blatt Papier zustande gekommen, wenn ich es richtig sehe, wenn nicht deutlich mehr. Haben wir uns natürlich schon draufgepackt und freuen uns darauf, das Ganze dann am 5. März auch wieder auszupacken. Wird, glaube ich, eine schöne Geschichte und eine schöne Möglichkeit für uns, dort auch nochmal nuanciert auf diese Aspekte einzugehen.
Ich glaube, wird wieder eine ganz spannende Veranstaltung. Ich meine, das Schöne ist, da dieses ganze Thema KI-Verordnung oder KI allgemein sich ja momentan doch rasant entwickelt, ist da kein Workshop wie der andere. Es lohnt sich immer mal. Also auch wir lernen ja ständig neue Dinge dazu und freuen uns auch immer auf das Feedback der Teilnehmenden. Da kommen ja teilweise doch dann sehr interessante Diskussionen zustande. Also gerne reinschauen. Wir verlinken den Workshop in den Shownotes. Und ich glaube, über LinkedIn müssten wir ihn auch schon beworben haben, wenn ich das richtig weiß.
Habe ich schon gesehen, ja. Shownotes, gerne anmelden oder bei uns melden. Wir sind nächste Woche zum Beispiel auch unterwegs bei einem Mandanten, machen einen Ganztages-Workshop zum Thema KI. Da gibt es das Ganze natürlich nochmal ein bisschen ausführlicher und in Präsenz. Also wer da auch mal Interesse hat als Verband oder Unternehmen, möge uns gerne ansprechen und da kümmern wir uns dann auch drum. Ja, und vielleicht noch zu den News. Es passiert auch so viel und wir haben zwar immer Themen und kriegen die Sendung, die Episoden ganz gut voll damit, aber trotzdem wollen wir uns natürlich den aktuellen Entwicklungen nicht verschließen. Im Moment sehen wir ja eher so ein bisschen auf politischer Ebene den regulatorischen Backlash. Also es geht ein bisschen mehr darum, Dinge abzubauen und das betrifft auch die KI-Regulierung.
Ja, ging diese Woche sehr prominent durch die Presse, dass die EU-Kommission den Entwurf zur AI Liability Directive zurückgezogen hat und da auch wohl auf absehbare Zeit erstmal nichts Neues kommt. Also man hat sich da sehr vorsichtig ausgedrückt, es ist zwar nicht hundertprozentig vom Tisch, aber ob und wann da etwas kommt, ist zurzeit also völlig offen. Die AI Liability Directive wurde ja stark kritisiert im Hinblick auf noch eine Regulierung und wie ist das Verhältnis zur Produkthaftungsrichtlinie und. Also da gab es viele Diskussionen drum und wahrscheinlich hat man sich da deshalb genötigt gesehen, das Projekt jetzt erstmal auf Eis zu legen.
Genau, man hat ja ein paar KI-Aspekte hinzugefügt zur Produkthaftungsrichtlinie, die ja seit Dezember letzten Jahres die neue Fassung auch gilt. Da war es wahrscheinlich jetzt schwer, aufgrund der Gegenwehr und der aktuellen Großwetterlage das noch durchzusetzen. Wobei man auch sagen muss, und das ist auch ein Aspekt, den wir in unserem Workshop ansprechen, nicht alles, was die letzten Tage so geschrieben wurde über KI gerade in und die KI-Regulierung in Europa, basiert auch auf Fakten. Ja, und das betrifft auch größere Kommentatoren mit roten Irokesen, die sehr meinungsstark unterwegs sind und häufig sicherlich auch gute Punkte haben, aber da, naja,
eher
ein Schlag ins Wasser.
Ich bin da noch ein Stück weit unschlüssig, wie ich das bewerten soll. Ich meine, klar, es gibt eine ganze Menge an Regulierung jetzt im KI-Bereich, was gerade Startup-Unternehmen wahrscheinlich vor größere Aufgaben stellen dürfte. Mhm. Aber ich meine, wenn ich mir vor Augen führe, dass die Idee der KI-Verordnung ja eine Harmonisierung innerhalb der EU ist und jetzt fällt gerade das Thema Haftung da unter den Tisch und also nicht ganz unter den Tisch, weil wir haben ja Regelungen in der Produkthaftungsrichtlinie. Was das für Konsequenzen haben wird, ob wir dann in allen Mitgliedstaaten unterschiedliche KI-Haftungsregelungen haben werden, wird sich zeigen.
Lass mich doch bei dem Punkt einfach mal eine transatlantische Brücke schlagen, die ja in letzter Zeit eher brüchig geworden ist, aber gerade dieses Argument, KI in Europa zu stark reguliert, deswegen haben wir hier auch keine KI-Unternehmen von Rang und Namen, was so ja auch nicht stimmt, ja, wenn man an DeepL und so weiter denkt, aber gut. Schauen wir in die USA, dort ist ja alles besser, vor allem was die KI-Regulierung angeht, dort ist man ja als KI-Unternehmen frei und hat nichts zu befürchten, dort kommt der böse Staat nicht und macht einem sein schönes Geschäftsmodell kaputt. Turns out,
not so much.
Gerade jetzt die Tage wird berichtet von einem wichtigen Urteil. Zum ersten Mal ein Gericht in den USA gegen ein KI-Unternehmen entschieden hat, das sich auf den sogenannten Fair Use Einwand gestützt hat. Das heißt Fair Use, ja, ich nutze die urheberrechtlich geschützten Werke eines anderen Unternehmens, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Und das ist jetzt US-Law, da kann ich jetzt auch nicht so tief drauf eingehen, weil ich auch zu wenig weiß darüber. Aber es ist zum Beispiel, sind dann solche Kriterien wie, nutzt man diese urheberrechtlich geschützten Dokumente oder Werke, um ein Konkurrenzprodukt herzustellen oder stellt man ein völlig neues Produkt her? Und auch die Frage ist auch, wie sehr bin ich darauf angewiesen, genau dieses urheberrechtlich geschützte Werk zu nutzen, nicht etwas anderes? Aber worum ging es im konkreten Fall? Der Kläger ist Thomson Reuters, die ja auch in den USA vor allem sehr viel so Legal Intelligence anbieten, das heißt Urteile, Urteilsdatenbanken und dann aber auch selbst und vor allem in der Vergangenheit vor KI Zusammenfassungen dieser Urteile durch Redakteure haben erstellen lassen. Und auf der anderen Seite, auf beklagten Seite, ist das Startup, KI-Startup Ross Intelligence, gibt es schon seit ein paar Jahren, war ursprünglich mal ein Uni-Projekt und die haben quasi ihre Legal Tech KI gefüttert, unter anderem mit diesen Zusammenfassungen von Thomson Reuters. Es ging wohl über einen Drittaccount, also Ross Intelligence hatte keinen eigenen Account genutzt und sich dadurch diese Zusammenfassung gezogen, sondern wahrscheinlich privat in Anführungszeichen oder so. Aber auf jeden Fall wurden, das ist wohl unstreitig, wurden diese Zusammenfassungen von Thomson Reuters gezogen und durch Ross Intelligence dann ausgewertet und die bieten wiederum eine KI an, die auch mittlerweile wohl in Großkanzleien oder schon länger genutzt wird, um eben entsprechende Entscheidungen zu finden und oder dass man Fragen stellen kann, Antworten bekommt. Das ist deren Geschäftsmodell. Und Thomson Reuters hat geklagt, wie so viel in den USA, gegen dieses KI-Modell, wie die New York Times zum Beispiel auch, gegen OpenAI und so weiter und so fort. Und bisher war so eine der Hauptverteidigungsmöglichkeiten der bereits benannte Fair-Use-Einwand. Und erstmals hat ein Gericht den jetzt hier abgelehnt. Das ist ganz interessant. Zum einen hat das Gericht entschieden, dass diese Zusammenfassungen der Urteile durch die Redakteure urheberrechtsfähig sind, also copyrightable in den USA, ja, also geschützt sind. Weil sie gesagt haben, ja, es ist eine Zusammenfassung von Urteilen. Die Urteile selbst sind nicht geschützt. Aber die Zusammenfassung, weil man eben auswählt, welche Teile nimmt man. Die haben gesagt, selbst die Auswahl der Zitate, der wörtlichen Zitate aus den Urteilen reicht, um dann eben zu so einer Copyrightability zu kommen. Das war der erste Schritt. Klar, man braucht erstmal ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Und dann wurde eben auch entschieden, ja, und es ist auch ein Verstoß gegen Fair Use. Und das hat man eben daran festgemacht, dass man gesagt hat, erstens, Ross Intelligence ist ein Wettbewerber von Thomson Reuters, bietet eben auch Legal Tech, Legal Intelligence an. Das spricht gegen Fair Use und sie haben auch gesagt, dass gegen Fair Use, das Gericht hat gesagt, was gegen Fair Use spricht, ist, Ross Intelligence hätte ja nicht auf diese Zusammenfassung zurückgreifen müssen, auf die urheberrechtlich geschützt, sondern hätte ja die, kann ja einfach die Urteile analysieren. Und es wurde auch dargelegt, dass von 2800 dieser Zusammenfassung irgendwie 2400 quasi 1:1 ja, auch wieder ausgespielt werden, dann von Ross Intelligence. Also, finde ich einen ganz interessanten Fall, der eben Schlaglicht darauf wirft, auch was jetzt noch alles passieren kann. Gut, bei Ross Intelligence ist es so, die sind ohnehin pleite gegangen, also da oder haben ihr Geschäftsmodell eingestellt. Also da kommt quasi die Klage auf Vernichtung quasi zu spät. Da geht es noch um die Frage, kann man dann eigentlich noch Geld rausholen? Aber wir haben ja andere Klagen gesehen, wie die von der New York Times und so weiter, die ja wirklich auf Einstellung und Vernichtung des KI-Systems oder sogar des dann des Modells gehen, wenn das Modell mit urheberrechtlich geschützten Werken gefüttert wurde. Und ich meine, vor dem Hintergrund muss man doch vielleicht nochmal hinterfragen, ob es wirklich sein kann, dass unsere Bußgeldandrohungen hier in Europa verhindern, dass wir erfolgreiche KI-Unternehmen haben, während zivilrechtliche Klagen, die auf Vernichtung ausgerichtet sind in den USA. Und ich meine, selbst wenn du die Klage gewinnst, hast du vielleicht so viele eigene Anwaltskosten, dass du schwer daran zu schlucken hast, ja, dort. Also, ob das Argument so trägt, ich glaube, da macht man sich viel zu einfach. Ja,
ja, und das, du hast es ja anfangs schon angesprochen, also auch in den USA werden sich Spielregeln etablieren, die wir jetzt hier in der EU mit der KI-Verordnung vielleicht schon haben, aber auch dort gibt es eine Regulierung. Da reguliert es dann halt im Zweifel der Markt über entsprechende gerichtliche Verfahren. Was dann im Ergebnis besser ist, wird sich zeigen. Aber dass die EU da vielleicht nicht, schöne Vorlage für die nächste News, dass die EU da vielleicht nicht so ganz auf dem falschen Dampfer ist, zeigt Südkorea. Mhm. Südkorea hat nämlich ähnlich der KI-Verordnung auch ein KI-Gesetz auf den Weg gebracht, soll Anfang 2026 in Kraft treten. Und ich habe nur die Pressemitteilung gelesen, aber da tauchen doch sehr viele Parallelen zur KI-Verordnung auf, wenn es um die Grundsätze geht. Also auch da findet sich die vertrauenswürdige KI, die Innovationsförderung, all die Grundsätze, die wir aus der KI-Verordnung auch kennen. Also Südkorea geht da einen ähnlichen Weg wie die EU.
Ja, und vielleicht noch abschließend ganz kurz, auch aus den USA gibt es einen Bericht des US Copyright Office und es beschäftigt sich ja mit der Frage, inwiefern eigentlich KI-Werke copyrightable sind, also inwiefern man sie urheberrechtlich schützen kann. Und das Ergebnis ist im Grunde, dass man sagt, dass in den USA zumindest sieht man es nicht als notwendig an, dass neue Gesetze erlassen werden. Man kommt mit den bisherigen Gesetzen gut hin. Entscheidend ist aus Sicht dieses US Copyright Office, dass KI-generierte Werke, dass am Ende immer noch dann der Mensch dahinter steht und entsprechende signifikante Entscheidungen trifft, was dieses Endwerk angeht, dann ist es auch copyrightable. Wiederum eine andere sehr klare Aussage, fand ich interessant. Was sie sehr deutlich sagen ist, dass ein Prompt, selbst wenn er sehr komplex ist, aus Sicht dieses US Copyright Office nicht copyrightable ist, also nicht urheberrechtlich geschützt werden kann. Und ja, das ist, mal sehen, wie das in Deutschland und Europa gehandhabt wird. Bisher waren wir, glaube ich, eher da, also ich war auf jeden Fall der Auffassung, dass es ab einer bestimmten Komplexität eigentlich urheberrechtlich Schutz genießen muss, weil man ja auch bei Programmiercode, Softwarecode davon ausgeht. Und natürlich kann Prompt auch so eine gewisse Komplexität erreichen, meines Erachtens, um dann geschützt zu werden. Aber ja, das muss man eben abwarten, wie Gerichte da mal drüber entscheiden und ob der Gesetzgeber dann aktiv wird oder nicht.
Also neben den Aktivitäten der EU tut sich auch sonst eine ganze Menge rund um das Thema KI.
Genau, wir packen alles in die Shownotes, alle Quellen und ja, damit haben wir den Podcast mal wieder 15 Minuten vollgequatscht, aber ich glaube, anders als in der Vergangenheit auch schon geschehen, durchaus stringent mit wertvollen News, hoffen wir zumindest.
Wir geben uns Mühe, genau. Ersichtlich.
Stets bemüht. Aber dann lass uns doch direkt reingehen in unser Thema heute. Wer schreibt, der bleibt. Also wir schauen uns Artikel 11, 12 und 13 der KI-Verordnung an. Wir sind immer noch im Hochrisikobereich. Also wenn wir jetzt über diese Pflichten sprechen, das sind ja auch in erster Linie Anbieterpflichten, dann reden wir immer noch über Hochrisiko-KI-Systeme im Sinne der KI-Verordnung und nicht anders wie zum Beispiel bei der AI-Literacy, dass jedes KI-System diesen Anforderungen jetzt genügen muss. Was umgekehrt nicht heißt, dass es nicht sinnvoll sein kann oder sogar zwingend im Einzelfall auch außerhalb von Hochrisiko-KI-Systemen entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
Ja, und wir haben diese drei Vorschriften zusammengefasst in einer Folge, weil sie doch mehr oder weniger den gleichen Themen- und Pflichtenkreis beschreiben. Natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Nuancen. Aber im Prinzip geht es im weitesten Sinne wirklich um die Fragen der Dokumentationspflichten, der Transparenz des KI-Systems und letztendlich auch der Frage der Überprüfbarkeit im Nachhinein, sei es durch die Aufsichtsbehörden, sei es durch Betreiber oder andere Anbieter. Deswegen, das war unsere Idee letztendlich, diese drei Vorschriften hier in einem abzuhandeln. Und dann stringent, ich glaube, beim nächsten Mal werden wir dann dran, mit der Human Oversight weiterzumachen.
Gut, dann lass uns anfangen mit der technischen Dokumentation, Artikel 11, KI-Verordnung. Willst du uns einführen, was du hast schon ein bisschen erzählt, was Sinn und Zweck ist, was folgt daraus? Was ist eine technische Dokumentation, was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, also fangen wir vielleicht ganz kurz an mit dem Zweck dieser Regelung. Diese Dokumentationspflicht soll externen Dritten, also insbesondere den Aufsichtsbehörden, eine Überprüfung ermöglichen, ob die Anforderungen der KI-Verordnung an dieses spezielle Hochrisiko-KI-System erfüllt sind, also hat eine reine Überprüfungsfunktion. Ich denke, es wird wahrscheinlich auch für die Betreiber an der einen oder anderen Stelle interessant sein, um deren eigene Risikoeinschätzung vorzunehmen, wenn die Betreiber das entsprechende Know-how haben. Aus diesem Grund muss eben diese Dokumentation auch vor dem Inverkehr bringen oder vor der Inbetriebnahme erstellt werden und soll eben über den gesamten Lebenszyklus der KI, des KI-Systems immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. Ja, damit also im Zweifel immer nachvollziehbar ist, wie ist das System entwickelt worden, auf welchen Grundlagen und Annahmen ist es entwickelt worden und wie ist die wesentliche Funktionsweise. Das ist ein Stück weit die Idee hinter dem Artikel 11.
Ja, finde ich spannend. Also insbesondere der Punkt, dass es eben vor Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme vorliegen muss. Ja. Und auch wie du sagst, wenn ich es richtig verstehe, ist die technische Dokumentation eigentlich nicht quasi für den Anbieter selbst, sondern für Dritte. Ja. Also einerseits für die Behörden, andererseits eventuell für die Betreiber, um eben nachvollziehen zu können, was da eigentlich passiert.
Also im Wesentlichen, Artikel 11 regelt ein Stück weit die formellen und inhaltlichen Anforderungen an diese Dokumentation. Ja, da wird von klarer, verständlicher Form gesprochen und eben mit dem auch nochmal der Zweck adressiert, dass eben die Aufsichtsbehörden überprüfen können sollen, ob das Hochrisiko-KI-System im Einklang mit den Regelungen der KI-Verordnung steht. Das ist also der Maßstab, der an die Dokumentation gesetzt wird. Und dann im Anhang 4, den Artikel 11 in Bezug nimmt, sind dann konkrete, ich würde sagen, Mindestanforderungen festgelegt, die diese Dokumentation erfüllen muss.
Genau, das wäre jetzt aber eine Frage gewesen. Inwiefern weiß denn jetzt der Anbieter, was er da reinschreiben muss? Und da wird er eben fündig im Anhang 4 KI-Verordnung der formulierten Mindestanforderungen, ist, glaube ich, so grob geclustert in eine allgemeine Beschreibung des KI-Systems, Zweckbestimmung, die Interaktion des KI-Systems mit anderen Komponenten, sei es Hardware oder Software, Aktualisierungsanforderungen oder eine Beschreibung der Benutzerschnittstelle und die Gebrauchsanweisung. Und das ist ja wiederum dann das, was du schon gesagt hast, ganz wichtig, weil das ja in Richtung des Betreibers geht. Also desjenigen, der dann das KI-System zum Beispiel in seinem Unternehmen einsetzt. Und wir haben ja auch schon häufiger über das Verhältnis gesprochen von Anbieter und Betreiber. Und wir haben heute ja auch schon über Haftung und so weiter gesprochen. Ja. Und da spielen gerade diese Gebrauchsanweisungen eine große Rolle und dementsprechend dann auch, da sie Teil davon sind, die technische Dokumentation.
Also mal von den wirklich technischen Bestandteilen mal abgesehen, würde ich gerne noch einen Punkt rausgreifen, den ich ganz interessant finde, weil wir es ja auch hier im Podcast schon mehrfach adressiert haben. Mhm. In dieser allgemeinen Beschreibung, die du gerade erwähnt hast, ist eben auch die Zweckbestimmung des KI-Systems zu beschreiben. Und wir hatten das Thema Zweckbestimmung ja, also wenn nicht sogar in jeder Folge, aber auch in unterschiedlicher Detailtiefe schon besprochen, insbesondere das Thema Rollenwechsel, also Betreiber-Anbieterwechsel. Die Frage, mit welcher Zweckbestimmung kann ich ein KI-System denn einsetzen und verwende ich es dann im Ergebnis auch bestimmungsgemäß im Sinne der ursprünglichen Entwicklungsvorgaben? Mhm.
Ja, ansonsten fand ich spannend auch, eine dieser Mindestanforderungen ist die detaillierte Beschreibung des Risikomanagementsystems gemäß Artikel 9 KI-Verordnung. Das heißt, auch hier sieht man, dass man an dieser Risikoeinschätzung, an dem Risikomanagement ja nicht vorbeikommt und auch hier nochmal eben dokumentieren muss und eben auch so dokumentieren muss, dass Dritte eventuell darauf zugreifen können.
Mhm. Ja, und wir hatten ja in der letzten Episode hatten wir ja auch das Thema Data und Data Governance angesprochen. Auch das findet sich hier wieder, denn die Datenanforderungen sind in der technischen Dokumentation anzugeben. Also wo kommen die Daten her, wie sind sie ausgewählt worden, wie sind sie verarbeitet worden und aufbereitet worden und eben auch die verwendeten Validierungs- und Testverfahren sind hier entsprechend zu beschreiben.
Ja, auch etwas, was man eigentlich überall, wo wir jetzt gerade reinschauen, was Compliance-Vorgaben angeht und irgendwie im weitesten Sinne mit IT zu tun hat und dementsprechend auch mit Daten, findet man diese Querverweise letztendlich auch ins Datenschutzrecht dann. Ne? Wir hatten jetzt gerade diese Woche uns auch DORA angesehen und dort hat man es ja auch in den Mindestvertragspflichten, Artikel 30, sind da eben auch entsprechende Angaben zu machen, sieht man hier auch. Also auch hier, ich glaube, etwas, was so ein bisschen ein Mantra für uns ist, die Verzahnung zu erkennen zwischen den einzelnen Compliance-Bereichen und eben gerade zu erkennen, dass das keine Inseln sind, sondern eher Zahnrädchen, die idealerweise ineinander greifen, wenn man eben eine gute Data Governance und eine gute DSGVO-Organisation hat, dann hat man es hier auch wieder leichter. Ja? Dann ist es mehr oder weniger Copy and Paste.
Ja, letztendlich die Data Governance wirklich ein Stück weit als Grundstein, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob ich personenbezogene Daten oder eben nicht personenbezogene Daten verarbeite, die Data Governance spielt an ganz vielen Stellen in verschiedenen Regulierungen eine ganz tragende Rolle für die regulatorischen Anforderungen. Und auch da gibt es sicherlich Überschneidungen. Und wenn ich jetzt an die Umsetzung im Unternehmen denke, was Prozesse, Verantwortlichkeiten und so weiter angeht, ist es sicherlich kein Fehler, das auch bereichsübergreifend zu denken. Also eben nicht nur personenbezogene Daten im Auge zu haben, sondern eben auch alle sonstigen Daten, wenn ich mir über solche Abläufe dann Gedanken mache. Ja, vielleicht gibt es dann für die einzelnen Bereiche nochmal Besonderheiten, aber wir sind ja der Auffassung, dass man das Thema Datengovernance eigentlich ganzheitlich betrachten sollte.
Absolut. Und das zeigt sich hier eben auch wieder.
Ja.
Ja, ansonsten vielleicht, was mir noch aufgefallen ist, wie hoch die Anforderungen sind an die detaillierte Beschreibung des KI-Systems. Ja? Also da muss man ja schon ein bisschen als Betreiber, als Anbieter eines Hochrisiko-KI-Systems schon ein bisschen die Hosen runterlassen, ne? Was da eigentlich passiert. Also so mit 2-3 Sätzen wird es nicht getan sein. Ja? Deswegen heißt es, glaube ich, auch technische Dokumentation. Übrigens nicht, wenn ich es richtig sehe, korrigiere mich, nicht legal definiert in der KI-Verordnung. Ja. Also, ja, folgt letztendlich aus den Mindestanforderungen, was damit gemeint ist.
Ja, eine große Freude für alle, die gerne technisch dokumentieren. Und ich glaube, ich tue keinem Techniker damit Unrecht, keinem ITler damit Unrecht, wenn man sagt, es gibt Dinge, die mehr Spaß machen. Ja.
Gut, vielleicht ein Punkt noch. was man auch dazu packen muss, da sieht man auch wieder, wie die KI-Verordnung funktioniert. Zum Beispiel diese EU-Konformitätserklärung, ne? Die gehört ja auch dazu. Und interessant finde ich auch, dass wenn man ein Hochrisiko-KI-System hat, das mit einem Produkt gemäß Anhang 1 Abschnitt A ist oder damit verbunden ist, dann braucht man eine einzige technische Dokumentation. Ja, also das fand ich auch interessant, dass man das dann quasi nicht voneinander trennen darf. Ja, also ich habe es so verstanden, dass man es nicht nur zusammenfassen kann, sondern sogar muss. Ja, also dass es quasi alles an einem Ort sein muss dann. Fand ich ganz spannend. Zeigt nochmal, wie sehr die KI-Verordnung auch die Marktkonformität regelt.
Ja, und ich glaube, wir hatten das als wir über die verschiedenen Hochrisikosysteme gesprochen haben, auch schon mal besprochen, dass es durchaus einige dieser Richtlinien, die da in Bezug genommen werden, die auch gerade in der Überarbeitung sind, um diesen KI-Bezug noch mal stärker zu involvieren. Also es wird, glaube ich, ganz interessant, was da dann rauskommt und inwiefern es sich dann da auch Überschneidungen ergeben.
Genau. Gut, sollen wir zu Artikel 12 weitergehen?
Ja, können wir gerne machen. Die Aufzeichnungspflichten, das ist letztendlich ein Stück weit das Gegenpart zu den Dokumentationspflichten, während die Dokumentationspflichten ja vor dem Inverkehrbringen erstellt werden müssen, dienen die Aufzeichnungspflichten der Nachverfolgbarkeit, also nach Inbetriebnahme, nach Inverkehrbringen des KI-Systems soll im Nachhinein ermöglicht werden, zu überprüfen, inwiefern das jeweilige KI-System eben sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben der KI-Verordnung bewegt.
Genau, und zentral wird statuiert hier für die Anbieter im 12 Absatz 1, dass die KI oder das Hochrisiko-KI-System, um genau zu sein, technisch in der Lage sein muss, diese Vorgänge und Ereignisse während des gesamten Lebenszyklus automatisch aufzuzeichnen. Also es ist erstmal eine quasi technische Anforderung, die hier statuiert wird.
Ja, was ich ganz spannend fand, war in der Begründung, das Ziel dieser Aufzeichnungspflicht unter anderem auch sei, Bedenken im Zusammenhang mit der Undurchsichtigkeit und Komplexität von Hochrisiko-KI-Systemen auszuräumen. Also es ist wieder dieser Gedanke der Trustworthy AI, der vertrauenswürdigen KI, ja, letztendlich das Vertrauen in ein ordnungsgemäß funktionierendes KI-System zu stärken. Und in der KI-Haftungsrichtlinie, da haben wir ja gerade den Bogen an den Anfang der heutigen Episode, war wohl eine Regelung vorgesehen, die Dritten, die möglicherweise Schadensersatzansprüche gegen den Anbieter geltend machen sollen, dass die Einsicht in diese Dokumentation nehmen können sollten. Ja, also spielt auch da, man merkt, es greift alles ineinander. Gut, die Haftungsrichtlinie ist ja jetzt erstmal vom Tisch, aber es kann natürlich sein, dass dieser Grundgedanke dann trotzdem sich wieder irgendwo in den Haftungsfragen wiederfinden wird.
Genau, oder dass es irgendwo anders Zugangsansprüche geben wird, dass da oder man das irgendwie aus Vertrag ableitet und so. Da glaube ich, die Zivilisten werden sich da freudig tummeln und überlegen, wie man einen entsprechenden Anspruch auf Zugang zu diesen Logfiles, die es letztendlich ja dann sind, erhalten kann.
Diese Aufzeichnungen, Protokolle, die da erstellt werden müssen, da gibt es in Artikel 19 eine entsprechende Aufbewahrungspflicht des Anbieters. Ja. Und das sind grundsätzlich mal 6 Monate. Die diese Logfiles dann aufbewahrt werden müssen. Also auch da haben wir wieder einen Bogen zu einer späteren Vorschrift. Inhaltlich finde ich den Artikel 12 ehrlich gesagt sehr schwer greifbar, weil die Beispiele, die hier genannt worden sind, die eine Rückverfolgbarkeit begründen sollen, sehr, sehr abstrakt und sehr weit sind.
Ja, jetzt wo du es mit den 6 Monaten sagst, ist mir natürlich gleich so ein bisschen dieses Thema Vorratsdatenspeicherung, ne? So ein bisschen klingt es hier ja auch, wird das mal aufgezeichnet, um dann im Nachgang schauen zu können, Moment mal, irgendwas lief da doch nicht richtig, da müssen wir nochmal reinschauen. Und und so funktioniert der 12 ja auch. Also Absatz 1 sagt ja nur, es muss die technische Möglichkeit vorhanden sein. Die Frage, was eigentlich protokolliert werden muss, die wird ja dann nochmal in Absatz 2 und 3 nochmal separat behandelt. Ja.
Ja.
Und gerade Absatz 2 habe ich hier im Vorgespräch so verstanden, statuiert eigentlich gar keine feste Protokollierungspflicht, beziehungsweise ist, und das ist eben angedeutet, so ein bisschen wachsweich, sodass für einen Anbieter eines Hochrisiko-KI-Systems wahrscheinlich gar nicht so leicht zu erkennen ist, was er jetzt protokollieren muss und was nicht oder aufzeichnen muss.
Ja, also wie gesagt, wie du schon sagtest, also anders als der 12 Absatz 3, regelt Artikel 12 Absatz 2 eben keine ganz konkreten Protokollierungspflichten, was es natürlich dann für den Anbieter sehr schwer macht zu beurteilen. Also da ist beispielsweise von der Grundrechtsbeeinträchtigung die Rede. Wann ist denn diese Schwelle überschritten? Also es ist nicht trennscharf, glaube ich, nachzuvollziehen, ab wann ich denn wirklich eine Protokollierungspflicht an der Stelle habe. Und das ist für die anderen Vorschriften, glaube ich, auch nicht viel besser, weil, wie gesagt, das sind sehr, sehr abstrakte Begrifflichkeiten oder Szenarien dort genannt, was es sehr schwer handhabbar macht, finde ich jedenfalls. Und also für die Anbieter ist damit, glaube ich, klar, da gibt es eine erhebliche Rechtsunsicherheit, was den Umfang der Protokollierungsfunktion angeht. Ich denke, auch da wird hoffentlich die EU vielleicht nochmal ein bisschen nachsteuern durch entsprechende Handreichungen und das ein bisschen konkreter fassen. So ist es, glaube ich, sehr schwer nachvollziehbar.
Ja, so hat man ein bisschen den Eindruck, dass man entweder eine ganze Rechtsabteilung einstellen muss, nur um diese Fälle bewerten zu können. Oder aber einfach alles protokolliert, um zu sagen, wir haben nichts versäumt, ja. Was ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
Ja, es wäre ja vor allem eine Frage der Konfiguration, weil wir reden ja hier von einer automatischen Protokollierung, die das KI-System durchführen muss. Und dann ist natürlich die Frage, was sind denn die Leitplanken, die ich dem System mit auf die Reise geben muss, ab wann denn eine Protokollierungsfunktion oder eine Protokollierungspflicht für bestimmte Vorgänge dann ausgelöst wird.
Ja. Genau, du hast angesprochen, der Absatz 3, der dann nochmal sehr spezifisch die Protokollierungsfunktion für die biometrische Fernidentifizierungssysteme fixiert. Ist ein bisschen Special Interest natürlich. Aber, und spätestens da haben wir ja auch wirklich dann tatsächlich auch thematisch so ein bisschen Überschneidung zur Vorratsdatenspeicherung auch.
Ja.
Ne? Da gibt es dann eben nochmal Sonderregelungen zur Protokollierung.
Ja.
Oder Aufzeichnung.
Also insgesamt, ich kann den Anspruch oder die Idee nachvollziehen. In der Umsetzung kann ich mir vorstellen, dass das für die Anbieter nicht ganz einfach sein wird.
Ja, es ist natürlich, wie so häufig, glaube ich, gut gemeint, indem man Interessen ausbalancieren möchte, artet aber jetzt erstmal auf den ersten Blick meines Erachtens in Micromanagement aus.
Ne? Ja. Es fehlt halt der konkrete Maßstab. Ne? Das, glaube ich, ist hier die Schwierigkeit.
Genau. Ja, so gesehen, Artikel 13 zum Abschluss noch. Die Transparenz, die uns beim Artikel 12 selbst ein bisschen fehlt, aber Artikel 13 schreibt sie dann vor. Was verbirgt sich hinter den Anforderungen an Transparenz von Hochrisiko-KI-Systemen für die Anbieter in Artikel 13?
Also die Grundüberlegung, Grundidee von dem Artikel 13 ist, dass KI-Systeme generell mit einer gewissen Intransparenz arbeiten. Je nach Level der Autonomie sind die Ergebnisse, die die KI eben liefert, unterschiedlich gut nachvollziehbar. Und diese Intransparenz, eben, die dem KI-System innewohnt, erschwert eben die Durchsetzbarkeit privater Rechte. Und dem möchte man mit dem Artikel 13 Absatz 1 ein Stück weit entgegenwirken. Und auch da wieder, ja, das Thema Transparenz ist ja auch einer der tragenden Grundsätze der KI-Verordnung. Eine der Grundsätze der Trustworthy AI findet sich eben jetzt hier in einer ganz konkreten Vorschrift.
Ja, Transparenz finden ja alle gut. Also selbst Elon Musk hat ja zu seinem seiner Behörde gesagt, sie sei die transparenteste der Welt. Ja.
Aber die Schritte also, auf Twitter dokumentiert werden. Entschuldigung.
Wer Twitter sagt auch Ryder.
Got me.
Ja. Nein, aber Transparenzpflicht, lass mich raten, so wie ich die KI-Verordnung kenne, im Artikel 13 wird klipp und klar klargestellt, wie die Transparenz umgesetzt wird durch die Anbieter.
Genau, so wie bei Artikel 12.
Okay.
Nein, also auch da, der Artikel 13.1 ist eher so eine generalklauselartige Vorschrift, aus der sich keine konkreten, trennscharfen Maßnahmen herleiten lässt, sondern es lassen sich mehr so, ja, also die allgemeinen Grundsätze, die Idee lässt sich aus dem Artikel 13 herleiten. Also es werden die Ziele werden abstrakt beschrieben und es wird dann auch nicht besser. Die Erwägungsgründe helfen da ehrlich gesagt auch nicht wirklich weiter. Also es dreht sich sehr wortreich immer um die Frage, was sind denn die Ziele und warum ist Transparenz wichtig? Mhm. Aber wie ich diese Transparenz herstelle, sagen also weniger die Erwägungsgründe, also insbesondere der Erwägungsgrund 72, der hier einschlägig ist, noch der 13 selbst. Von daher wird man auch da auf technische Standards oder entsprechende Leitlinien der EU warten müssen. Mit den hehren Zielen, glaube ich, konkrete Transparenzmaßnahmen abzuleiten, ist schwierig.
Ja, das ist, glaube ich, so, wenn man die Norm auch liest. Vielleicht noch Interessantes, ich habe es so verstanden, es geht schon darum, dass man Transparenz dann auch im Verhältnis zu den Betreibern herstellen soll. Also es geht so, und wir sehen es gleich auch im Absatz 2 mit den Betriebsanleitungen, das ist schon die Stoßrichtung, also Transparenz, so dass quasi diejenigen, die tatsächlich das Hochrisiko-KI-System dann betreiben, ja, also wirklich zur Anwendung, ja, schwierig dann doch zur Anwendung bringen, dass die zumindest mal eine irgendwie geartete Vorstellung davon haben, was da eigentlich passiert.
Ja, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es ist wichtig, dass wir das vielleicht nochmal rausstellen. Also während die Artikel 11 und 12, ja, da ist ja der Maßstab die KI-Verordnung selbst. Also die Aufzeichnung- und Dokumentationspflichten dienen ja primär dazu, die Konformität des KI-Systems mit der KI-Verordnung nachzuweisen. Hier, wie du richtig sagst, die Transparenzpflichten richten sich ja primär in Richtung des Betreibers. Der Betreiber soll in die Situation versetzt werden, das KI-System zu bewerten. Und da geht es eben nicht oder weniger um die gesetzlichen Anforderungen, sondern um sie zu überprüfen, ob sich das KI-System eben, ob ich es als Betreiber im Rahmen der Zweckbestimmung einsetze, beziehungsweise ob ich es auch eben, und da kommen wir jetzt gleich zu, im Rahmen der Betriebsanleitung einsetze. Also da habe ich schon ein Stück weit einen anderen Fokus als bei den Artikeln 11 und 12.
Genau. Und Betriebsanleitung dann in 13 Absatz 2 macht dann nochmal konkrete Vorgaben. Auch da, auch heute schon und in den vergangenen Episoden sind wir immer wieder darauf eingegangen, wie wichtig die Betriebsanleitung natürlich ist. Einerseits, weil sie natürlich auch idealerweise zu dem Zweck passt, beziehungsweise sie auch für die Zweckbestimmung, sie informiert auch für die Zweckbestimmung, ne? Also sie zahlt auch ein auf das Konto der Zweckbestimmung des jeweiligen KI-Systems und ist eben auch dann für die Haftungsfragen ganz wichtig und auch für den Rollenwechsel, aber auch die Abgrenzung der einzelnen Akteure entlang der Kette deswegen schon auch zentral, ne? Also für beide, muss man sagen, also für die zwei wesentlichen Akteure in der KI-Verordnung, nämlich die Anbieter und die Betreiber, um den jeweiligen Tanzbereich zu definieren und im Haftungsbereich auch abzugrenzen.
Der Tanzbereich, da ist er wieder.
Da ist er wieder. Ich benutze dieses Bild aus Dirty Dancing sehr, sehr gerne.
Und ich bin der
Boomer. Das ist mein Tanzbereich. Das ist ein Lieblingsfilm meiner Mutter.
Na, gut.
Um ein paar Fühlis reinzubringen.
Gut, kurz vor Ende der Episode noch ein paar Fühlis. Gut, dann lass uns noch mal ganz kurz auf die Betriebsanleitung gucken oder etwas genauer auf die Betriebsanleitung gucken. Ja. Also auch das, die Betriebsanleitung ist ein Mittel, um Transparenz herzustellen. Wie gesagt, richtet sich primär an den Betreiber, damit der Betreiber in die Lage, oder er soll in die Lage versetzt werden, das Hochrisiko-KI-System eben entsprechend der Zweckbestimmung zu nutzen und einzusetzen. Und was ich ganz spannend fand, war jetzt im Verhältnis zu den technischen Dokumentationen, dass hier es sich schon aus der Formulierung der Anforderungen doch der andere Adressatenkreis ergibt. Ja, also, also oben bei meinem Artikel 11 war schon von einer klaren und verständlichen Sprache die Regel, aber insbesondere hier aus dem Erwägungsgrund 72, da ist also die Rede davon, dass die Betriebsanleitung durch anschauliche Beispiele konkretisiert werden soll und es soll in einer Sprache zur Verfügung gestellt werden, die von den Zielanwendern leicht verstanden werden kann. Mhm. Ja, also wir sprechen hier dann wohl offensichtlich...
IKEA-Anleitung.
Tagesschau in leicht verständlicher Sprache.
Leicht, ja.
Also offensichtlich ein anderes Niveau an die Beschreibung selbst.
Ja, und ich meine, wenn man sich dann wieder, und da können wir vielleicht auch ein bisschen den Bogen dann spannen, wenn man sich dann eben Produkthaftungsthemen anschaut und sich dort auch eben das Thema der Betriebsanleitung anschaut, dann gilt hier eben nichts anderes. Das ist ein hochsensibles Thema bei der Frage der Haftung und das gilt hier eben auch. Und ist hier eben auch angelegt, was vielleicht auch wiederum dafür spricht, dass es eventuell nicht den ganz riesigen Need dafür gab, jetzt diese AI oder KI Haftungsrichtlinie zu erlassen, weil man natürlich hier gerade bei der Betriebsanleitung auch viel haftungsrechtliche Musik hat.
Ja, also was ich jetzt bei der Vorbereitung der heutigen Episode ganz spannend fand, war, dass also diese unterschiedliche Zielrichtung, die wir ja auch schon mal bei den unterschiedlichen Rollen und dem Thema Rollenwechsel schon mal adressiert hatten, dass sich das hier ein Stück weit widerspiegelt. Ja, also der unterschiedliche Maßstab, einmal Konformität mit der KI-Verordnung, einmal Konformität mit der Betriebsanleitung auf der Betreiberseite. All das gibt schon insgesamt ein rundes Bild. Ja. Auch wenn die Details oder die Umsetzung dann natürlich, wie wir ja schon gesagt haben, hier durchaus Lücken aufweist oder Luft nach oben. Aber so die Idee, glaube ich, was die generelle Funktionsweise der Vorschriften angeht, lässt sich da schon ganz gut rauslesen.
Ja, und ich, genau, und umgekehrt gibt es ja auch immer eine Chance, dass man das Ganze durch entsprechende Leitlinien dann auf Verwaltungsebene entsprechend so gestaltet, dass es auch handhabbar wird und keine überbordende Bürokratie entsteht. Das ist dann zumindest die Hoffnung, dass ja, das dann nicht passiert. Und
Vielleicht keine überbordende Bürokratie, aber die Papiere, die die Kommission jetzt in den letzten Wochen veröffentlicht hat.
Die borden schon über auf meinem Schreibtisch.
Die zeichnen sich jetzt nicht durch knackige, kurze Sprache aus, sage ich mal.
Ja, aber anschauliche Beispiele.
Das in der Tat, aber wie gesagt, ich glaube, die verbotenen KI-Praktiken sind 150 Seiten.
140 oder so, ja. Genau. Und keine Bilder.
Nein, gut. Also in eng bedruckter Schrift, auch keine Bilder.
Nichts zum Ausmalen auch. Also,
ja, gut, bin ich raus.
Müssen die selbst wissen, ja. Also ich habe schwarz-weiß ausgedruckt und die Europaflagge dann angemalt vorne.
Ich bin stolz auf dich.
Ja, danke. So, da habe ich mir mein Fleißsternchen verdient für diese Episode.
Ja, und man merkt, es ging zu viel dicke Dokumentationen.
Ich möchte es auch erwähnen, ich bin die ganze Episode ohne kartellrechtliche Referenz durchgekommen.
Bis jetzt.
Deswegen zum Abschluss noch, nein. ich wollte mir da nur selbst ein Lob machen, weil, ja.
Wenn es sonst keiner macht.
Exakt. Gut, Thorsten, aber dir ein Lob, vielen Dank. Hat wieder viel Spaß gemacht, die Themen mit dir hier durchzugehen. Und deswegen freue ich mich auch aufs nächste Mal. Vielen Dank auch an die Zuhörer und gerne abonnieren und gerne auch eine möglichst positive Bewertung, wenn es geht, hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich und auch gerne unsere Workshops besuchen oder anfragen wegen Inhouse-Workshops. Das machen wir sehr gerne. Wir hören uns sehr gerne selbst reden. Wenn noch Leute dabei sind, stört es uns nicht. Von daher eine schöne Woche, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Das war Rechtsanwälte und Lebenskünstler. Der Compliance-Podcast von Schulte Rechtsanwälte.